zum Richard Engel. Richard Engel ist Regisseur und Dokumentarist unzähliger Filme, die er in beiden deutschen Systemen produziert hat. Er ist geboren in der Resistance und sein Vater war Erich Engel, ebenfalls ein Theatermann.
Rudolf Engel.
Gut. Nein, Rudolf Engel. Wunderbar. Ja, ebenfalls ein Theatermann und er war ein...
War kein Theatermann?
Kein Theatermann, gut. Dann war er aber ein enger Vertrauter von Bertolt Brecht.
Das ja.
Ja. aber Richard Engel war Vorsitzender des Verbandes der Fernsehschaffenden in der DDR und auch Professor an der Filmhochschule in Babelsberg. Und in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch, war Dokumentarist des Gundermann-Films und eines Films über Käthe Reichel. Deshalb wird er sich vielleicht freuen, dass er zum Podium geht, weil das Podium dieser Tisch ist Käthe Reichel gewidmet. Wer mal drauf schaut, ein Tischler hat das für Käthe Reichel produziert. Ja, dann herzlich willkommen, Richard Engel, und es geht los.
Gut. Hört ihr mich?
Ja.
Ja, ja, also vielleicht, da jetzt das spontane Jahr ist, Fontana hat immer gesagt, er kann nicht reden, er kann nur plaudern. Und vielleicht ist das Plaudern auch eine bessere Art, sich miteinander zu verständigen, weil man dann ein bisschen nicht so an einer Strippe lang geht. Ich, jetzt hier ist dieses Pult, das haben wir mitgebracht, und da steht drauf, die heilige Johanna der Schlachthöfe, Bertolt Brecht, für Käthe Reichel, hergestellt von C. Scholz. Das sind auch Bemühungen gewesen, mit dem Leben, mit dem Kommunismus, mit dem Sozialismus klarzukommen von einer hochinteressanten Frau. Und wir haben 13 Jahre sie mit der Kamera beobachtet, nicht ununterbrochen, aber ab und zu, und haben daraus dann einen Film gemacht, weil die Vorgabe, schon ein Buch herzustellen und dann daraus einen Film zu machen über eine lebende Persönlichkeit, ist für uns, hat uns nicht gefallen mit der Zeit, weil das Leben, Gott sei Dank, eben nicht eine konzeptionelle Sache ist. Es hat viele Momente, die nicht konzeptionell sind. Und die verpasst man, wenn man vorher etwas konzeptionell aufschreibt und sich nicht die Möglichkeit, die Zeit, den Spaß, das Spiel erlaubt, dann zu sehen, was das Leben dann bringt. Und so haben wir also nach vielen Filmen, die wir gemacht haben, in der üblichen Art, mit einem Konzept, ein Buch, irgendwann gesagt, nee, da stimmt was nicht. Nun war das auch abhängig von den Gegebenheiten, wie die Bücher entstanden sind und den Möglichkeiten, darin auch eine bestimmte Ideenvielfalt oder Spaß zu machen und das Spiel reinzubringen und den Zufall vor allen Dingen reinzubringen. Und so haben wir eigentlich unsere Arbeitgeber betrogen und haben damals, als wir mal ein Lied von dem Gundermann gehört haben und ihn kennengelernt haben, einen anderen Stoff beerdigt und gesagt, wir würden gerne ein Arbeiterporträt machen. Das ist noch, also 1981. Und da waren alle sehr plötzlich gespannt und haben uns das gelassen. In den 80er Jahren gab es ja schon eine Form von Verunsicherung auch bei unseren Leitern. Und wir haben dann kurzer Zeit später sind wir nach Hoyerswerda gefahren und haben dann mit dem Gunnar Mann den ersten Film gemacht. Als er fertig war, brauchten wir noch 3 Jahre, um das mit den Leitern irgendwie klarzukommen, weil sie sagten, es ist ein wunderbarer Film, aber es ist der falsche Mann. Und dahinter steckte das Problem, dass ja eigentlich die Klasse, die die großen Pläne verwirklichen sollten, irgendwie nicht ganz die waren, mit denen man mal diese Pläne machen wollte. Und Gundermann war auch so einer. Er sah aus ein bisschen wie Otto und ist also jemand gewesen, der nicht die Klassiker zunächst studiert hat und dann daraus seine Handlung abgeleitet hat, sondern der einfach völlig anders rangegangen ist, hat sich eingeschlossen zu Hause und hat alle möglichen Sachen experimentiert. Und dann hat er allmählich so eine Art Lebensmodell entwickelt. Aber das Tolle an ihm war, dass er eine Grenze durchbrochen hat. Das war die Trennung von Arbeit und Kunst. Und insofern hat er etwas gemacht, was aus meiner Sicht eigentlich fast niemand geschafft hat. Vielleicht Platonow noch in den 30er Jahren bei den Russen, aber nicht. Es war eine heilige Grenze. Arbeit und Kunst hat nichts miteinander zu tun. Als ich mit dem Studium fertig war, lief gerade das 11. Plenum und da wurden den Künstlern sehr klar gemacht, dass sie sich nicht um Dinge zu kümmern hätten, die mit der Kunst nichts zu tun haben, nämlich mit Ökonomie oder mit Dingen des Lebens und der Moral im Leben und ob man anständig arbeitet oder nicht anständig arbeitet. Und dieses Verweisen auf euers macht es gut und kriegt auch dafür viel Geld, aber über die Art, wie das neue ökonomische System dann zu sein hat, bitte haltet euch raus. Und es wurden auch viele Filme verboten, die sich darum gekümmert hatten. Und letztlich war das dann ein schwieriger Weg, weil wir als Absolventen der Filmhochschule immer im Verdacht gerieten, dass wir diese Grenze nicht beachten. Und der Gundermann hat das sozusagen von einer ganz anderen Ecke her ist er angegangen und hat sich auch zum Beispiel mit so einem Mann wie Ernst Busch befasst. Ein Künstler, ein Schauspieler, der auch diese Grenze durchbrochen hat und alles sozusagen zunächst alleine gemacht hat. Er ist in den Spanischen Bürgerkrieg gefahren, hat dort seine Lieder gepresst, gesungen und gemacht, hat sich um die Texte gekümmert. Und daher kommen viele Verbindungen, weil meine Eltern sich in Spanien kennengelernt haben und also meine Mutter war Holländerin, mein Vater war Deutscher, Berliner und sind dann gemeinsam mit Millionen Leuten geflohen nach der Niederlage und in Spanien und dann nach Frankreich und dort wurde ich geboren und das Erste, was ich nach 14 Tagen machen sollte, war, ich sollte in irgendeiner Weise meinen Vater retten, der in ein Internierungslager eingesperrt wurde. Das begann der Krieg und alle Ausländer mussten ins Internierungslager. Und da hat man gesagt, es gibt ein geheimes Gesetz von Napoleon, das sagt, der Ernährer eines Franzosen darf nicht eingesperrt werden. Aber wie werde ich Franzose mit 14 Tagen, also Alter? Und da gab es zwei Leute, einen stadtbekannten Faschisten, bei dem mein Vater arbeitete, der war Bus, hatte eine Busstation und mein Vater arbeitete da als Fahrer. Und einen auch stadtbekannten Chef der Gewerkschaft, der Eisenbahner, der Kommunist war. Und die beiden Leute haben für mich gebürgert und so wurde ich Franzose. Das hatte nur eine schlimme Sache, dass man nach 18 Jahren Militärdienst in Frankreich machen musste. Und so meldete sich also die französische Botschaft und sagte, lieber Richard, also komm, du machst jetzt Militärdienst, wir haben zwar jetzt im Augenblick den Algerienkrieg, aber das macht ja nichts. Und so war ich gezwungen, alle möglichen Leute zu befragen und so, und man hat mir dann also einen nochmal nachhaltig die also Mitgliedschaft in der DDR sozusagen versichert. Und so wurde ich also endgültig also DDR-Bürger. Musste auch dann irgendwann zur Armee durch. Also ich wollte nur sagen, diese Entwicklung ist ja, so ist es vielen gegangen und es war meist ein Zufall oder das Zulassen eines Zufalls, was uns, also was mir zum Beispiel die Möglichkeit anbot, etwas zu durchbrechen, nämlich diese Grenze zwischen Kunst und also Arbeit. Und als ich den Gundermann kennengelernt habe, war das ein langer Prozess, in dem er auch ständig lernte. Als wir diesen Film er war völlig in seinem Team, Brigade Feuerstein, war er nicht der Chef oder derjenige, der das Sagen hatte, sondern er war eigentlich unbekannt, eine Null. Und er sagte ja auch in einem Lied über Hoyerswerda, hier sind die Nullen unter sich. Aber die Null ist eine für die Entwicklung, die wir wollen, eigentlich eine ungeheuer entscheidende Größe, eine Zahl, mit der man ungeheuer viel machen kann. Weil es ist anders, das Leben ist anders. Die Null paart sich leichter mit den anderen Zahlen, als die anderen Zahlen mit anderen wiederum. Und diese Art zu leben, zu denken, zu lernen, zu arbeiten und gleichzeitig Kunst zu machen, war eine große Entdeckung. Wir haben dann später in einer anderen Gesellschaft einen zweiten Film gemacht, wo er aus dieser Arbeit verbannt wurde und damit die Hälfte seines Lebens zusammenbrach. Sein Bagger wurde verschrottet und verschnitten und es hat bedeutete für ihn eine Katastrophe, dass seine Arbeit, die natürlich auch magische Züge hatte, es war nicht alles gut zu Ende zu führen mit dem Bagger, das war natürlich auch viel daran nicht gut und er hat später dann auch als Grüner sozusagen dies ganz genau gesehen, aber trotzdem war das diese geliebte Bagger, das war eine fast kindliche Beziehung, die er zu ihm hatte. Und diese Arbeit, aus dieser Arbeit wurde ausgeschlossen und musste sich was Neues suchen. Und das war ungeheuer interessant, inwieweit das möglich war. Und es war auch bitter, mit welcher Brutalität diese Ausschließung nicht nur bei ihm, sondern bei 120.000 Leuten, die da in Hoyerswerda oder in Hoyerswerda lebten, getan wurde. Heute streitet man sich oder fängt man an zu überlegen, wie dieser Kohleausstieg machbar wäre und sozial verträglich wäre, aber das war damals nicht üblich. Man hat einfach mitgeteilt bekommen, da ist Schluss. Und dann war da auch Schluss. Es gibt eine zweite zweite Frau, die natürlich hier mit diesem Pult zu tun hat, das ist die Käthe Reichel. Mit der sind wir, also die haben wir hier in diesem Theater unter anderem kennengelernt und mit. Und ja, ist sie aufgetreten mit der Heiligen Johanna der Schlachthöfe. Und diese Heilige Johanna der Schlachthöfe ist ja von einem der berühmtesten Poeten und Denker, politischen Denker, Bertolt Brecht, das war eine, der Versuch, der, die Philosophie, die marxistische Philosophie und die Kunst zusammenzubringen, anhand einer großen Menschheitsfigur. Und dieses Mädchen aus dem Volk, das die Geschicke der europäischen Politik also änderte und einen 100-jährigen Krieg mit half zu beenden, das war, ist eine große Menschheitsmöglichkeit, die in den Leuten, in dem Volk stecken. Und dazu gehört nicht also eine große Wissenschaft, sondern es ist eine Haltung, die also bestimmte Dinge als Lebensmodell oder als große, komplexe Frage sieht und aber auch wiederum naiv, nicht kompliziert. Und diese einfachen, direkten Fragen oder die direkten Bitten oder an die Franzosen und an die Engländer haben den Sinn dieses Krieges sozusagen untergraben und haben eine andere Möglichkeit aufgetan. Wir waren über Käthe Reichel, könnte ich noch lange sprechen, aber wir waren mit der Käthe Reichel in Venezuela. Also als sie schon über 80 war, als sie sagt, am Ende ihres Lebens möchte sie gerne nach Venezuela. Sie hat das Gefühl, dass dort was Neues passiert. Und zwar kümmert sich da jemand wirklich um die aus der Gesellschaft Ausgeschlossenen. In Caracas ist es ja so, dass eine Stadt, die durch das Erdöl auch mit sehr viel Beton im Talkessel versehen wurde, und am Rand lebten die, die nicht dazugehörten. Und sie hatten weder irgendwo eine Möglichkeit durch Geld oder Reichtum oder so sich zur Gesellschaft dazu. Sie waren einfach nicht, sie waren nicht da. Aber wenn große Überschwemmungen waren, sind sie mit ihren Hütten in diesen Kessel reingerutscht. Und es gab immer ein riesen Unglück und so, weil alles ins Rutschen kam. Und der Chavez hat dafür gesorgt, dass diese Leute dort da oben etwas Land bekamen, damit sie also richtig darauf als Mitglieder der Gesellschaft dort sein konnten. Und da entstanden diese Barrios, die aus den ehemaligen Nicht-Dazugehörigen finanziert und auch entwickelt wurden. Dazu gehörte dann Arbeit und das gehörte Kultur und so weiter. Und das war ein hochinteressanter Moment. Und als Bestandteil unserer Erkundungsfahrt da in Venezuela sind wir auch an die Hochschule für einfache Berufe mit dem Bus gefahren. Und das war eine Riesenfahrt, weil es gab ungeheuer viel Schlaglöcher auf den Straßen und die Käthe Reichel flog immer 2 Meter hoch und juchzte aber. Wir dachten, sie bricht sich die Knochen. Aber nein, es war für sie eine ungeheure Wohltat. Und als wir dort ankamen, waren wir am Orinoco. Und der Orinoco ist ja der geheimnisvolle Fluss, zu dem auch der also Alexander von Humboldt, gefahren ist und der den Zusammenhang der Natur dort versucht hat, vor allen Dingen zunächst am Orinoco rauszukriegen, wie diese ganzen Flüsse der Amazonas und so, so zusammenherrschen, weil in Europa, ich will es mal vereinfacht sagen, die Vorstellung, besonders bei Goethe, die Vorstellung bestand, die Welt wird vom Wasser beherrscht. Das Wasser war überall und also die Sedimente haben dann auch die Geschichte dieser Erde geprägt. Und deshalb hat er in Ilmenau also das Silberbergwerk wieder aufmachen lassen, hat Aktien verkauft und hat dann also versucht, den Silberabbau, weil er dachte, die Sedimente müssen doch irgendwie, die können sich ja ein bisschen verschieben, aber er hat den Vulkanismus nicht in seinem Lebens- oder Welt- oder Erdvorstellung gehabt. Und da hat der Alexander von Humboldt, ist er auf einem berühmten, großen, schweigenden Berg geklettert. Das war ungeheuer gefährlich und anstrengend. Und kam dann zurück nach Deutschland und hat dem Goethe gesagt, pass auf, Junge, die Erde ist unter uns nicht mit Sedimenten, die man in Ruhe betrachten kann, sondern es ist Vulkanismus, es ist Feuer, es ist eine ungeheure Energie unter uns. Und da kannst du mit deinem Silberbergwerk kannst du da nichts machen. Und das war für den Goethe, der alt war, sehr peinlich, weil er konnte sich nicht mehr in Ilmenau sehen lassen, hat noch eine letzte Reise nach Ilmenau gemacht und hat dort eigentlich inkognito nur noch auftreten können, weil er war als Minister für diese Silberbergwerke, war er eigentlich ein Betrüger, wie jetzt die Autoindustrie also etwas als Betrüger dasteht. Und ich wollte da sagen, unser heutiges Thema ist ja, also auch muss es sich sozusagen den Methoden der Kunst öffnen, wenn wir mit diesem Thema irgendwie zurechtkommen wollen. Und das war bei diesem Wundermann das, was ich und was wir lernen konnten, dass da nur der Zusammenhang von beiden Lebenssphären etwas Neues und etwas bisher nicht Gedachtes und nicht Gefühltes ermöglicht. Soweit